Es ist mir natürlich ein Anliegen, Ihnen jetzt ein bisschen auch hier einen Vortrag zu bieten, der jetzt nicht Ihnen sagt, welche Therapeutika es hier gibt, das möchte ich wohl auch bringen, aber ich möchte ein bisschen die Sache eben aus der Perspektive des sehr alten Patienten beleuchten. Und da haben wir zwei Problemfelder. Einerseits der alte Patient, wie Sie wissen, ist ja ein Patient, der sich ja schon mit einem reduzierten Knochenstatus präsentiert. Das heißt, das wäre auch jener Patient, der in diesem Stadium der Osteoporose-Entwicklung vorhanden ist. Das heißt, ein physiologischer Knochenverlust über die Lebensjahre hinweg, wo die Knochenmasse weniger geworden ist, als auch die Knochenqualität durch die Mikroarchitektur, die Materialeigenschaften einfach schlechter geworden sind und damit dieser Patient eine erhöhte Knochenfrakturanfälligkeit auch aufweist. Ist uns eigentlich bekannt, der Patient, der alt ist, ist frakturgefährdet. Mit allen Problemen, die daraus entstehen, Frakturen, die entsprechenden Schmerzen dazu und natürlich eine verminderte Mobilität bis hin zur Immobilität beziehungsweise auch damit assoziiert eine erhöhte Mortalität. Das wollen wir einerseits vermeiden, dass überhaupt Frakturen also auftreten. Andererseits, ein wichtiger Punkt ist, wenn ein alter Patient eine Fraktur hat, dann ist natürlich ganz dringlich, dass wir eine Therapie dann auch beginnen. Ja, ich möchte ein bisschen die Sache von der Seite aufrollen. Was sind so diese Aussagen, die mir in der täglichen Praxis immer wieder zu Ohren kommen, sei es von Kollegen, aber auch von vor allem eben alten Patienten, wenn ich da ein Konsilium mache und es heißt, es war eine Fraktur da und jetzt heißt es Osteoporose-Therapie, ja, nein. Und da höre ich immer wieder eben, Osteoporose ist eine schicksalshafte Erkrankung, da kann man eigentlich nicht allzu viel was machen, das ist halt einmal so, der alte Patient hat eine Osteoporose und muss damit leben. Und im Alter ist eigentlich eine Behandlung so oder so nicht mehr sinnvoll, weil es ist eh das Lebensalter schon zu begrenzt und das bringt nichts mehr und ja, da ist leider nichts zu machen. Und auch gerade von Kollegen auch höre ich immer wieder die Aussage, dass wenn eben ich einen sehr alten Patienten vor mir habe, dass ja deswegen nichts mehr bringt, eine Therapie anzufangen, weil ja die Lebensspanne zu kurz ist, damit diese Therapie überhaupt einen Effekt hat. Was ist die Folge daraus? Ich mache es kurz, ich könnte einen ganzen Vortrag darüber halten. Es gibt ein sogenanntes Osteoporose Care Gap und auch diagnostisches Gap. Das heißt, Patienten wie auch Betreuer schauen nicht gerade beim alten Patienten auf Osteoporose, es wird zu wenig diagnostiziert und auch wenn schon eine Diagnose gestellt wird, dann werden auch diese Patienten zu wenig therapiert. Das ist ein auf der ganzen Welt vorhandenes Problem und zeigt eigentlich nur, dass das Problem Osteoporose gerade beim alten Patienten noch nicht so präsent ist. Dieses Dia soll aber Ihnen eigentlich auch zeigen, dass gerade der alte Patient der spezielle und der beste Kandidat wäre, eigentlich eine Osteoporose-Therapie auch zu bekommen. Warum? Weil wenn wir eben die Trennlinie hernehmen für Definition Osteoporose von minus 2,5 Standardabweichungen, dann sehen Sie eigentlich sehr, sehr schön, dass die Gruppe der 70- und 80-Jährigen eigentlich die höchste Risikogruppe darstellen für eben eine Fraktur. Eigentlich eine logische Aussage, aber das zeigt eigentlich nur, dass wir auch ganz besonderes Augenmerk haben sollten auf jene Patienten, die eben alt sind. Weil wenn wir eben die Jungen therapieren, dann können wir eigentlich deren Risiko, das ja nur minimal erhöht ist, eben auch nur gering beeinflussen. Aber bei den alten Patienten können sie sogar auch bei osteopenischen Patienten sogar einen entsprechend höheren Benefit erreichen. Was ist eigentlich jetzt dann die Folge von Frakturen? Mit jeder weiteren Fraktur steigt das Risiko für Folgefrakturen. Also das primäre Ziel wäre natürlich, Osteoporose rechtzeitig zu diagnostizieren, rechtzeitig zu therapieren, damit gar keine Fraktur auftritt. Aber mit jeder Fraktur, die vorhanden ist, steigt die Dringlichkeit eigentlich, hier eine Therapie anzufangen, weil eben mit jeder weiteren Fraktur das Risiko steigt. Und es gibt daraus eine Kaskade der Frakturen. Das heißt, die typische Fraktur bei der postmenopausalen Frau, die Unterarmfraktur nach einem Sturz, die ja auch schon früher einsetzt, nach dem 50. Lebensjahr, ist eigentlich auch schon ein erster Indikator für eine geschwächte Knochenstruktur und sollte eigentlich Anlasspunkt sein für eine osteologische Abklärung. Wenn so eine Fraktur eingetreten ist, dann ist das Risiko für eine Folgefraktur, sprich eine Wirbelkörperfraktur, doppelt erhöht. Tritt dann eine Wirbelkörperfraktur auf, ist das weitere Risiko für eine Hüftfraktur fünffach erhöht. Und schließlich und endlich ist eine Hüftfraktur eingetreten, dann ist das Risiko zu sterben doppelt so hoch. Also eine Kaskade von Ereignissen, wo es wirklich wichtig ist, rechtzeitig einzusteigen und auch Gegenmaßnahmen auch aus osteologischer Sicht zu setzen. Hier ein Beispiel nur, was passiert, wenn ein Patient eine Schenkelhalsfraktur hat. Innerhalb eines Jahres etwa 20% versterben hier nach diesem Ereignis, also ein wirklich dramatisches Ereignis, und viele Patienten sind in ihrer Funktion, in ihrer Alltagsfunktion relevant eingeschränkt und nur ein kleiner Prozentsatz bleibt eigentlich übrig, die gleich gut sind wie vor der Fraktur. Somit also die Schenkelhalsfraktur als relevantes Ereignis des betagten Patienten gibt es auf alle Fälle zu vermeiden, und das zeigt eigentlich auch die Überlebenswahrscheinlichkeiten. Wenn Sie dann sich eben anschauen, solche Patienten normal, schwere Wirbelkörperfrakturen bzw. hüftgelenksnahe Frakturen, da sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich, interessanterweise bei den Männern deutlich stärker als bei den Frauen. Das wäre also sozusagen der Hintergrund, warum eigentlich Therapie wirklich etwas Wichtiges ist. Ich möchte ein bisschen jetzt die medikamentöse Therapie beleuchten, was hier eben die Ansätze wären. Einerseits einmal, und das ist die Basis für jede osteologische Therapie, wäre es einmal wichtig, die Kalziumbilanz auszugleichen. Das heißt, eine Kalziumsupplementation oder die Empfehlung kalziumreiche Ernährung sollte eigentlich bei keiner osteologischen Therapie fehlen. Die Empfehlungen für den alten Patienten schwanken zwischen 1000 und 1500 Milligramm Kalzium gesamt. Das heißt also, Sie können Nahrungskalzium als auch über Supplemente zuführen. Das zweite ist Vitamin D-Gabe, auch ein wichtiger Punkt, weil gerade der alte Patient Vitamin D-Mangel aufweist in einer hohen Rate von 80-90% nach Studienlage. Das heißt, auch da ausreichende Vitamin D-Gabe täglich bei starkem Vitamin D-Mangel, gegebenenfalls auch mit einer Aufsättigungstherapie. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, eben sehr spezifisch auch den Osteoklasten und den Osteoblasten zu betreuen, mit eben einer einerseits antiresorptiven Therapie, da haben wir eine ganze Reihe von Medikamenten, als eben auch Osteoanabol zu therapieren, das heißt eine Beeinflussung des Osteoblasten. Und da hätten wir prinzipiell das Parathormon und das Strontium-Ranelat. Ja, ich möchte jetzt ganz kurz diese Medikamente durchgehen. Prinzipiell Alendronat ist das Medikament, das es, was eben heute noch am Markt ist, am längsten schon vorhanden ist. Und da zeigt sich eigentlich sehr schön, dass sowohl bei den vertebralen Frakturen als auch bei den nonvertebralen Frakturen diverse Studien gezeigt haben, dass es ein effektives Medikament ist. Was ist beim Alendronat zu sagen? Gerade im alten Patientenbereich, es ist oral einzunehmen, es gibt entsprechende Richtlinien der Einnahme, das heißt einnehmen, halbe Stunde warten und dann erst frühstücken, und der Patient sollte in einer aufrechten Position sein, also nicht liegen, was ja fast bei vielen sehr alten, betagten Patienten nicht immer eben der Fall ist und möglich ist. Ähnliche Ergebnisse beim Risedonat, dem zweiten per OS einzunehmenden Bisphosphonat, auch hier signifikante Ergebnisse für vertebrale und nonvertebrale Frakturergebnisse, die Problemstellungen das gleiche. Was auch noch dazu zu sagen ist bei den Bisphosphonaten, dass da gerade die Einschränkung durch Niereninsuffizienz zu beachten ist. Das heißt also, solche Patienten, die Niereninsuffizienz haben, sind natürlich auch entsprechend da kritisch zu betrachten, was eine Bisphosphonat-Gabe anlangt. In den letzten Jahren auch dazugekommen die IV-Gabe von Bisphosphonaten. Ich möchte Ihnen hier das Beispiel von der Zoledronsäure präsentieren. Und da war ja lang dann die Frage, kann eben eine IV-Gabe einmal jährlich beziehungsweise mit dem anderen Präparat alle 3 Monate hier überhaupt signifikante Senkung der Frakturrate bewirken. Und dieses Dia zeigt Ihnen eigentlich sehr schön, dass das sehr wohl der Fall ist. dass eben hier die Frakturrate wirklich auch gesenkt werden kann. Das sind Daten von 3 Jahren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich sehr, sehr alte Patienten und da muss ich diesem alten Patienten sagen, naja, in 3 Jahren, da hätten wir Daten, dass dann eben die Frakturrate signifikant gesenkt werden kann bei Ihnen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Tier auch und ich möchte es eigentlich nur auch exemplarisch für auch andere Präparate herzeigen, wo eigentlich ähnliche Effekte auch zu sehen sind. Und zwar eben Ergebnisse nach 1 Jahr. Und auch da sehen Sie bei eben, wenn ein alter Patient vorhanden ist und nur noch eine eingeschränkte Lebenserwartung vorhanden wäre, wir können eigentlich davon ausgehen, dass die Effekte am Knochen sehr rasch einsetzen und damit eben auch eine signifikante Fraktursenkung in einem überschaubaren Zeitraum erreichbar ist. Das heißt, eine sinnhafte Therapie kann also eben hier gegeben werden. Was sind eben die Unterschiede zwischen PROS und IV? Ich habe sie schon auch ein bisschen gesagt. Wenn Sie eben PROS geben, sind die Einnahmebedingungen erschwert, auch die Probleme mit gastrointestinaler Problematik wie Reflux, Magenbeschwerden sind zu beachten. Und das sind natürlich gerade bei alten Patienten oft dann Probleme, die eben hier als Komorbiditäten vorhanden sind. Diese können Sie umschiffen, indem Sie das IV geben. Und Sie können davon auch sicher ausgehen, dass eben dann das Medikament im Patienten drinnen ist, weil Sie es eben selbst appliziert haben. Kommen wir zu einem anderen Präparat, Denosumab, ein Antikörper, der eben das RANK-Ligand-OPG-System beeinflusst und eben auch hier zu einer signifikanten Aktivitätsminderung des Osteoklasten führt. Und auch eben hier konnte diese Substanz, die eben subkutan appliziert wird, alle 6 Monate, sehr gute Ergebnisse zeigen, dass eine signifikante Senkung von Frakturen erreichbar ist. Auch hier gerade beim alten Patienten der Vorteil der subkutanen Applikation alle 6 Monate macht das therapeutische Vorgehen natürlich hier leicht. Hier eben auch noch weitere Daten für die nonvertebralen Frakturen. Ein weiterer Ansatz, der eben sich auf den Osteoblasten bezieht und beim alten Patienten sicherlich auch eine entsprechende Wertigkeit hat, ist das Parathormon. Und da konnte gezeigt werden, dass durch intermittierende Gabe von Parathormon, durch tägliche Subkutanapplikation, signifikant Wirbelkörperfrakturen gesenkt werden können. Da muss ich aber dazu sagen, dass eben beim alten Patienten viele natürlich auch das Problem der Schenkelhalsfraktur haben. Da haben wir entsprechend keine Daten. Das heißt, das würde sich wieder nur für eine speziellere Gruppe eignen, wo sie eben ein erhöhtes Risiko von Wirbelkörperfrakturen haben. Deckt eben das Problem Schenkelhalsfraktur beim sehr alten Patienten nicht optimal ab. Aber es ist ein Medikament, das, wenn eben schon Frakturen vorhanden sind, eben hier eingesetzt werden kann. Und es ist ja auch eine Grundvoraussetzung, dass eben diese Patienten schon Frakturen gehabt haben und auch schon vortherapiert worden sind, dass wir eben hier bei schweren Osteoporosefällen neue Knochensubstanz auch aufbauen können und eben diese Patienten dann über 2 Jahre eben diese spezielle knochenaufbauende Therapie bekommen können. Ein weiterer möglicher Ansatzpunkt wäre das Raloxifen, ein selektiver Östrogenrezeptormodulator. Auch hier haben wir nur Daten betreffend Frakturergebnisse an der Wirbelsäule, aber auch hier ist die Möglichkeit einer Fraktursenkung gegeben. Bei solchen Patienten, die schon eine Fraktur gehabt haben, beziehungsweise noch keine Fraktur gehabt haben. Bei Raloxifen ist aber zu bedenken einige Ausschlusskriterien, und zwar solche wie eben das Risiko von erhöhter Thromboseneigung ist ein Grund, eben diese Patienten eben hier nicht einzuschließen und zu geben. Also ähnliche Hintergründe wie bei einer Hormonersatztherapie sind dort zu bedenken. Aber was sicherlich ein Punkt ist, der die Möglichkeit aufmacht, eben eine Patientin auch zu betreuen, die zum Beispiel ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hat, dass sie durch diese Medikation das vielleicht vorhandene Brustkrebsrisiko auch zusätzlich senken könnten. Der Nachteil beim alten Patienten wäre eben, dass eben hier eine PROS-Einnahme täglich durchzuführen wäre Und in der Abwägung der anderen Medikamente, die ja eben auch subkutan oder IV appliziert werden können, ist das vielleicht im Einzelfall dann ein Nachteil. Strontium-Ranelat ist eine Substanz, die vor einigen Jahren auch auf den Markt gekommen ist, in den letzten Monaten doch zunehmend auch heftig diskutiert worden ist, aufgrund eben diverser Nebenwirkungen und negativer Effekte auf das kardiovaskuläre System. Ist also kritisch zu betrachten im Einsatz mit entsprechenden Limitationen. Aber wenn wir uns jetzt nur die osteologischen Daten anschauen, so zeigt sich eigentlich auch, dass eben sehr alte Patienten prinzipiell mit dieser Substanz auch therapierbar wären und es eben dazu Studiendaten gibt, die signifikante Ergebnisse auch bei geriatrischen Patienten aufweisen. Wenn ich mir also jetzt all diese Substanzen, die ich eben bei der Hand habe, anschaue, haben wir als Osteologen eigentlich mittlerweile eine ganze Reihe von Präparaten bei der Hand, die wir eben einsetzen können, um Frakturrisiko zu senken. Wie gehe ich vor prinzipiell? Wenn ich jetzt einen alten Patienten vor mir habe, dann ist natürlich einmal das Risiko, dass Osteoporose vorhanden ist, allein vom Alter per se her entsprechend gegeben. Man sollte an Osteoporose gerade beim alten Patienten denken, also eine Knochendichte-Messung einmal veranlassen. Und dann haben wir folgende Möglichkeiten der Ergebnisse. Knochendichte wäre normal, wären wir also keine spezielleren Maßnahmen setzen müssen. Es stellt sich eine Osteopenie heraus, dann wird dieser Patient zumindest mit Kalzium und Vitamin D optimiert versorgt. Kommt aber eine Osteoporose heraus, dann kommen eben die genannten speziellen Medikamente zum Einsatz, wo ich eben dann versuche, differenziert und individuell diesen Patienten auch einzustellen. Hat der Patient aber schon eine Fraktur erlitten, und das ist ja auch das Thema des heutigen Tages, dann ist auf alle Fälle eine Therapie nachfolgend einzuleiten, die eben Calcium, Vitamin D beinhaltet, als auch eben diese speziellen Medikamente, die das Osteoporose-Risiko, Frakturrisiko auch entsprechend senken können. Leider Gottes eben dieser Zusammenhang der Vernetzung von einer Low-Trauma-Fraktur hin zur Diagnose und dann weiter zur Therapie findet, wie gesagt, leider oft nicht statt. Was ist beim alten Patienten auch gerade noch besonders zu beachten? Das ist eben die Nierenfunktionseinschränkung, und das bedeutet, dass diverse Medikamente eben hier nicht optimal einzusetzen sind aus osteologischer Sicht. Das zweite ist, wie gebe ich es meinen Patienten? Ich habe das auch schon angesprochen, Sie können es eben einige Medikamente per OS geben, einige intravenös oder subkutan. Und gerade beim alten Patienten, wo vielleicht dann die Compliance nicht optimal ist oder auch eine begleitende Demenz vorhanden ist, wo Schluckprobleme vorhanden sind, ist vielleicht dann die Überlegung auch einer intravenösen oder subkutanen Applikation wirklich auch überlegenswert, um eben hier Therapie zu vereinfachen. Was natürlich gerade auch beim alten Patienten ein großes Problem ist, ist die regelmäßige Einnahme der Calcium-Medikation, weil eben viele dieser alten Patienten auch gastrointestinale Begleitprobleme haben und das Trinken, die Menge an Flüssigkeit trinken, die eben notwendig ist, um eben auch Calciumzufuhr dann akzeptabel zu machen, ist oft hier auch ein zusätzliches Begleitproblem. Wenn ich das jetzt so einmal so sehe, was das osteologisch-medikamentöse anlangt, das ist ein Punkt, ich möchte aber nicht versäumen, auch zu nennen, es sind diverse andere Dinge auch noch zu benennen und zu bedenken in der osteologischen Behandlung, um eben das Sturzrisiko per se hier zu reduzieren. Und da sollten also diverse andere Dinge auch bedacht werden, wie Visusminderung, neurologische Probleme. Und das heißt eigentlich, dass dieser Patient, wenn es nur um das osteologische Problem geht, Osteoporose-Betreuung, eigentlich sehr komplett zu betreuen ist, komplett internistisch einmal durchzuscannen ist, um eben aus der Summe aller Maßnahmen hier das Frakturrisiko zu senken. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.